Ich hatte ein bisschen überlegt, und wie sage ich das an? Und habe mich entschieden, ich sage das von vornherein, was das Thema meiner Predigt ist. Die doppelte Bedeutung von Erntedankfest. Ich bin zu diesem Thema gekommen, während ich mich vorbereitet habe zu dieser Predigt. Und ich weiß nicht, ob euch, aber mir ist das aufgefallen, dass das Wort Erntedankfest aus drei Wörtern besteht. Ernte, Dank und Fest. Es ist ein Fest und ein Fest ist zum Feiern da. Und deshalb ist es richtig und gut, dass wir uns heute darüber freuen, dass Gott wieder das Wachstum und das Gedeihen auf unseren Feldern in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt gegeben hat. Und ich sehe es wirklich so, dass Gott es ist, der uns den Überfluss an Nahrung schenkt. Den ganzen Reichtum, den wir genießen dürfen. Er gibt Vielfalt an Nahrung und ermöglicht es, uns zu genießen. Preist den Herrn. Und doch gibt es einen Umstand, der unsere Feier etwas betrüben kann. Ja, betrüben darf. Und betrüben sogar soll. Es gibt nämlich auf der Welt jede Menge Länder, und wo das Überleben schwierig ist, wegen dem Mangel an Nahrung. Es wird noch an Hunger gestorben. Und es ist gewissermaßen nicht fair, wenn wir die Ernte genießen und die hungernden Menschen nicht beachten. Und wenn jemand meint, am Erntedankfest ist es nicht an Platz, auch an die an Hunger Sterbende zu denken, dem kann ich nur empfehlen, sich mal in ein Land zu begeben, wo noch vor Hunger gestorben wird. Mit verhungernden, sterbenden Menschen einen Tag zu verbringen. Gerade wenn es einem gut geht, fordert die Bibel uns auf, auch an den Bedürftigen, an den zu denken, dem es dreckig geht. Ernte ist das erste Wort. Auf dem dreitägigen Gipfel der Vereinten Nationen in New York vor 10 Tagen, also vor einer Woche am Mittwoch, da hielt auch unsere Kanzlerin Angela Merkel eine Rede vor den Vereinten Nationen. Oberhäupter aus aller Welt Länder waren da und berieten sich über einige Ziele, die sie setzen wollen, die sie gesetzt haben. Unter anderem berieten sie sich darüber, dass am Jahre 2000 erfasste Ziel, im Jahre 2000 hatten sie sich die Vereinten Nationen versammelt und diese UN-Versammlung hatte beschlossen, sich als Ziel zu setzen, bis zum Jahre 2015 die Armut auf der Welt zu halbieren. Nun sind 10 Jahre vergangen, 5 Jahre bleiben noch übrig. Und die Armut ist geblieben. Je nach Auslegung hat sie sich sogar vermehrt. Und wenn man die im Jahre 2000 per Resolution beschlossene Ziele erreichen will, müssen die Vereinten Nationen ihre Anstrengungen vervielfachen, um dem gesetzten Ziel etwas näher zu kommen. Allem Anschein nach wird man die Zeit verdoppeln müssen, um dem gesteckten Ziel etwas näher zu kommen. Natürlich sind unvorhergesehene Ereignisse geschehen. Da sind Kriege, zum Beispiel in Irak oder Afghanistan, Tsunami im Indischen Ozean, Erdbeben in Pakistan und in Haiti, einige Überschwemmungen. Überall hat es gemeinsame Anstrengungen benötigt, um der Not der anderen Stirn zu bieten. Und die Vereinten Nationen haben sich wirklich in vielen Situationen Mühe gegeben. Nicht zuletzt haben wir ja auch die Weltwirtschaftskrise noch nicht ganz überstanden. Weltfinanzkrise. Doch ging es der UN-Versammlung nicht darum, genug Entschuldigungen zu finden für das Nichterreichen der Ziele, sondern Lösungen zu finden, wie den betroffenen Ländern effektiv geholfen werden kann. Uns Europäern und in anderen wenigen Wirtschaftsländern auf der Welt geht das unvergleichlich besser als vielen Menschen in den Entwicklungsländern, in den Ländern, wo noch vor Hunger gestorben wird. Ausgerechnet der russische Außenminister Sergei Lavrov mahnte die Staatengemeinschaft zum schnellen und wirksamen Handeln. Wörtlich sagte er: Wenn wir in unserer globalisierten und voneinander abhängigen Welt nicht auf die Bedürfnisse der ärmsten Länder eingehen, riskieren wir das Wohl der gesamten Wirtschaft und setzen sie Stabilität und Sicherheit in vielen Regionen aufs Spiel, so Lavrov. Außerdem riskieren wir, dass sich Terrorismus, Seuchen und die unkontrollierte Migration erheblich ausbreiten. Ich glaube, das ist politisches Vokabular, was ich übersetzen muss. Aber das Fazit ist, ich sage es mit eigenen Worten, wenn es uns gut geht, dürfen wir unsere Augen und das Portemonnaie vor der Armut der Armen nicht verschließen. Denn wenn wir es tun, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es mehr Terroristen gibt, mehr Flüchtlinge aus armen Ländern zu uns kommen und unser Hab und Gut uns auch nicht mehr sicher ist. Habt ihr gewusst, dass auch Gott von diesem Problem weiß? Er weiß es nicht nur. Er hat doch gesagt, wie es funktionieren könnte. Sich mit anderen teilen ist sein Rezept. In 3. Mose schon, im 19. Kapitel, Verse 9 bis 10 lesen wir: Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Mit anderen Worten, wer sich zu Gott hält, muss teilen lernen. Vielleicht sagst du jetzt: Ich habe aber kein Feld und keinen Weinberg. Und überhaupt sind die armen Länder so weit weg von uns, dass die gar nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen, um die Reste von meinem Einkommen oder Ernte einzusammeln, zu bekommen. Die Entfernung macht das es unmöglich, dass ich mich mit den Armen teile. Ich befürchte, das ist nur eine Ausrede. Denn wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Und in einer freien Marktwirtschaft bestimmt Angebot und Nachfrage den Preis. Je mehr wir also kaufen oder konsumieren, umso lukrativer ist es, dem Handeln an uns zu verkaufen, umso weniger bleibt übrig für die Armen in den armen Ländern, die nicht so viel bezahlen können, die es sich nicht leisten können. Jeder Händler wird es versuchen und tut es auch schon, die Ware an uns zu verkaufen, die wir es uns leisten können. Vielleicht sagst du, die Welt ist so komplex und so verdorben, ich kann die Welt auch nicht mehr verändern. Da möchte ich widersprechen und dir einen Rat geben. Fang von dem Mann oder von der Frau im Spiegel an. Du bist nicht verantwortlich dafür, um die ganze Welt zu verändern. Aber für dein Verhalten bist du schon verantwortlich. Vor ein paar Jahren, noch bevor die große Finanzkrise anbrach, hatte ich eine E-Mail bekommen, vielleicht einige von euch auch. Damals stiegen die Preise für Sprit ins Unermessliche. Die 1,50 Euro wurde sowieso schon geknackt. Mit der E-Mail wurde wie aufgefordert, nicht mehr bei Shell und Aral zu tanken, bei den größten Konzernen. Mit der Hoffnung, dass wenn die marktbestimmenden Konzerne ihre Einnahmen einbüßen erleiden, werden sie ihre Preise senken. Also müssen die kleineren nachziehen und auch ihre Preise senken. So funktioniert das in der Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft. Wenn viele Menschen im reichen Westen sich entscheiden, mit weniger Nahrung auszukommen und weniger zu konsumieren, so kann es gut möglich sein, dass mehr Nahrung übrig ist für die Armen. Und dass mehr Nahrung und Verpflegung in die ärmsten Länder der Welt ankommt. Außerdem haben wir jede Menge Möglichkeiten, von unseren Einkommen an verschiedene Hilfsorganisationen abzugeben. In Prediger, Kapitel 5, Vers 18, steht dieser Vers: Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, auf der Position sind wir. Das ist eine Gabe Gottes. Und wisst ihr, wenn Gott jemanden beschenkt und wenn Gott Gaben verteilt, dann gibt er es zum Nutzen aller. Und dann liegt es an uns, anderen daran teilhaben zu lassen. Gott möchte, dass ich mit dem, was ich verwalte, verantwortungsbewusst umgehe. Wir sind immer noch bei dem ersten Wort vom Erntedankfest. Ernte. Und ich habe schon angekündigt, das Thema meiner Predigt ist die doppelte Bedeutung von Erntedankfest. Und so sehe ich in der Bibel, dass Jesus dem Wort Ernte noch eine zweite Bedeutung gegeben hat. Ich lese den Text aus Matthäus Kapitel 9, Verse 36 und 38. Und jetzt sollen alle aufpassen, denn da kommt mehrmals das Wort Ernte vor. Ich will wissen, ob ihr herausfindet, wie viel mal. Ich werde gleich fragen. Als aber er, Jesus, die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keine Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wie viele waren es? Sag du. 3. Richtig. Meinte Jesus hier Früchte, Obst, Gemüse, Einkommen? Oder hatten wir es nicht aufgepasst, weil wir gezählen mussten? In dem ersten Vers, was ich gelesen habe, stand das so: Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Die Menschen waren hilflos, verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Jesus liebt Menschen und er will nicht, dass Menschen ohne ihn weiter leiden. Und er tut alles, um Menschen zu helfen. Jesus weiß, dass jeder Mensch eine Verbindung mit ihm braucht, um gerettet zu werden. Und das nennt er hier Ernte. Damit meint Jesus die Menge der Menschen, dass die Menge der Menschen sich genug abgemüht hat und dringend seine Hilfe benötigt, sind also reif für die frohe Nachricht von dem, was Jesus für sie getan hat und was Jesus für euch tut. Er sendet anschließend seine Jünger aus, um zu proklamieren: Gottes Reich ist nahe herbeigekommen, so nahe wie noch nie. Jetzt ist die Gelegenheit, um da hineinzukommen. Mit Jesus ist es einfach geworden, in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Eine bessere Gelegenheit wird es nicht geben. Deshalb nutzt die Gelegenheit, die Jesus immer noch anbietet. Einige haben diese Gelegenheit wahrgenommen, auch in unserem Ort, auch in unserer Gemeinde, und haben sich für das Leben mit Jesus entschieden. Das nennt Jesus seine Ernte. Und wenn wir schon die Ernte der Gärten und Felder hier ausgestellt haben, um Gott dafür danken zu können und darauf eingestimmt zu werden, zu danken, so sollten wir da nicht auch seine Ernte sichtbar machen, um ihm dafür zu danken? Ich werde jetzt meine Predigt unterbrechen und bitte aber, dass diejenigen, die sich in diesem Jahr bekehrt haben, eine Beziehung mit Jesus eingegangen sind, dass sie nach vorne kommen. Wir wollen für diese seine Ernte Jesus preisen, wollen ihr danken. Das lässt sich besser machen, wenn wir euch sehen. Wir werden jetzt kein Lied singen, aber ihr sollt trotzdem nach vorne kommen. Alle, die sich in der Freizeit bekehrt haben, für Jesus entschieden haben, alle, die sich bei der Evangelisation entschieden haben oder in diesem Jahr sonst wo, im Girls Point oder mit den Freunden, im Hauskreis oder zu Hause, sich bekehrt haben. Bitte kommt jetzt nach vorne. Das Thema ist immer noch die doppelte Bedeutung von Erntedankfest. Die doppelte Bedeutung von Ernte hatten wir schon jetzt gehört und gesehen. Es ist Dank an der Reihe. Und Fest kommt noch. Im Psalm 50, Vers 23: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Danken hat bei Gott anscheinend einen höheren Stellenwert. Wenn wir von Danken sprechen, dann denke ich, das könnte jeder der Kinder jetzt sagen, kenne ich schon. Immer wenn ich was bekomme, muss ich Danke sagen. Und das ist auch richtig so. Und wenn wir alle dem nachkommen würden, müsste ich jetzt aufhören mit diesem Punkt und zum nächsten Punkt kommen, zum nächsten Wort, Fest. Aber wir kommen dem nicht nach. Und deshalb fordert die Bibel uns immer auf und sagt das und spricht darüber, wie viel es die Bedeutung das Danken der Menschen hat vor Gott. In Philipper 4, Vers 6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wenn wir versuchen zu verstehen, was er hier sagt, wird uns etwas auffallen. Er sagt zum Beispiel nicht, bringt eure Gebete und Flehen vor Gott und wenn ihr die bekommt, dann ist Danksagung dran. Was auch nicht falsch ist. Er sagt es so, als sei es eine und dieselbe Tätigkeit. Gebet, Flehen und Danksagung. Im nächsten Vers aus 1. Timotheus 2, Vers 1 scheint das ähnlich zu sein. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Auch hier sagt er nicht, betet für Menschen. Und wenn sie sich verändern lassen, dann dankt dafür Gott. Das sagt er nicht. Der Grund dafür, dass in der Bibel oft dieses Danken und Bitten zusammenfällt in eine Tätigkeit, kann daran liegen, dass das biblische Bitten mehr Bedeutung hat, als wir darunter verstehen. Es hat mehr Bedeutung, als dass wir bitten und bitten und bitten müssen, bis Gott sich bewegen lässt, etwas zu tun. In dem biblischen Bitten ist oft auch das Empfangen schon enthalten. Dann würde ich beim Bittegebet vor Gott auch gleich bereit sein, es zu empfangen. So gesehen würde der Vers aus Jakobus Kapitel 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, bedeuten. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht annimmt. Ich sage es nochmal. Es würde bedeuten, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bereit seid zu empfangen. Mit anderen Worten, wer nicht offen ist vor Gott, weil er ihm vielleicht nichts zutraut, dass er sowas geben kann und sowas tut, der wird auch nichts empfangen. Gott nicht zu danken hat schwerwiegende Auswirkungen. In 5. Mose Kapitel 4, Verse 9 bis 10. Nehmt euch in Acht, vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Viel Leid, was das Volk Israel erleiden musste, lag gerade daran, dass sie es vergessen hatten. Wie in Psalm 78 steht, sie vergaßen, was er getan hat und welch große Wunder sie erlebt haben. Auch im neutestamentliche Gläubige sind von dieser Plage nicht freigesprochen. Die haben auch die Plage der Vergesslichkeit. Und deshalb schreibt Apostel Petrus in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 9, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Vielleicht sollte ich einfach mal Tagebuch führen und aufschreiben, was Gott in meinem Leben schon alles zum Guten gewendet hat, damit ich es nicht vergesse. Wahrscheinlich werde ich auch viel mehr danken, wenn ich nicht vergesse, was Gott in meinem Leben schon alles getan hat. Unsere Lebensqualität hängt nicht so sehr davon ab, was wir haben, sondern vielmehr davon, ob wir wertschätzen, beziehungsweise schätzen das, was wir haben. Entscheidend für unsere Lebensqualität ist unsere Dankbarkeit. So wie beim Wort Ernte, so können wir auch beim Wort Danke zwei Bedeutungen feststellen. Wenn wir nur darauf achten, ja nicht das Danken sagen zu vergessen, dann werden wir wahrscheinlich einen guten Eindruck hinterlassen. Bei unseren Mitmenschen werden wir vielleicht als höflich gelten, was auch nicht verkehrt ist. Es gehört zum Anstand. Doch gibt die Bibel dem Danken Gott gegenüber eine höhere Note. Dieses Danken befasst sich vielmehr mit dem Geber als mit dem eigenen Guten, was man benehmen, und setzt eine Offenheit und Vertrauen Gott gegenüber voraus. Das eine Danke achtet lediglich auf den eigenen Anstand. Das zweite Danke befasst sich mit dem Geber. Gott will sich in dem Guten, was er uns zukommen lässt, bemerkbar machen. Und es ist richtig und gut und wichtig, dass wir sein Wirken bemerken. Das dritte Wort zum Erntedankfest ist Fest. Auch hier haben wir zwei Bedeutungen. Wisst ihr, die Leute, die hier vorne heute waren, und wie alle anderen auch, wisst ihr, was Gott beabsichtigt hat mit seiner Ernte? Genau genommen ist es noch nicht seine Ernte gewesen hier. Denn wenn wir uns bekehrt haben und seine Ernte umfasst den ganzen Lebensabschnitt von der Wiedergeburt angefangen über das Wachstum und Erkenntnis seiner selbst, fest werden im Glauben, habt ihr gemerkt, da war das Wort fest wieder drin, fest werden im Glauben und Vertrauen zu ihm, das Fruchtbringen, indem wir ihn erlauben, in und durch seine Werke zu tun, in uns zu tun. bis in die Ewigkeit hinein. Der ganze Abschnitt ist seine Ernte. Die Bibel nennt das Fest im Glauben zu werden. Ich gebe lieber gleich zu, dass diese Bedeutung in dem Wort Erntedankfest ist ursprünglich nicht enthalten. Ich habe es diesem Wort Fest, diese Bedeutung für diese Predigt gegeben. Aber ich meine, das ist ein großer Bestandteil davon, was Jesus seine Ernte nennt und wofür wir zu danken verpflichtet sind. Ich habe was heute mitgebracht, und um es zu veranschaulichen. Es ist eine Pflanze. Sieht ziemlich mickrig aus, würde ich sagen. Aber ob du glaubst oder nicht, das ist eine Buche, ein Baum. Und wenn man Zeit hat und wenn der Baum angenehme Umstände hat, findet, dann kann er zu einem großen, festen Baum werden. Und den wird man, im Moment habe ich noch den Eindruck, ich könnte das mit zwei Fingern rausziehen. Glaubt ihr das auch? Aber am Donnerparteig, da gibt es Buchen. Die sind riesig. Die schaffen wir auch mit der ganzen Gemeinde nicht auszureißen. Und wenn Jesus von seiner Ernte spricht, dann meint er genau das. Er stellt sich nicht vor, nur Pflänzchen, die von jedem Wind hin und her bewegt werden und straucheln, sobald es eine falsche Lehre gibt. Sondern er will, dass Menschen lernen, mit ihm zu leben und fest werden im Glauben. Erntedankfest. Ich habe diese Bedeutung dem Wort Fest in Erntedankfest gegeben, mit der Hoffnung, dass es sich besser einprägt. Was Gott mit uns, die wir seine Ernte sind, bewirken will. Denn nachdem wir Jesus angenommen haben, sind wir in eine Beziehung mit dem lebendigen Sohn Gottes eingegangen. Diese Beziehung ist immer ausbaufähig. Und er hat noch eine Menge mit uns vor. Er will uns verändern. Er will uns beschenken mit seinen Gaben. Er will sich uns mitteilen. Er will einfach mit uns in Verbindung stehen. Am besten ständig. Er will unserem Leben einen neuen Sinn geben, eine Bedeutung geben. Er will selbst in unserem Leben zu sehen sein. Wisst ihr, was ich glaube? Über jeder dieser Punkte könnte man jetzt eine Predigt halten. Würde diesen Rahmen natürlich sprengen. Aber es ist gut, wenn wir das beherzigen und merken, was Gott mit unserem Leben vorhat. Dies alles können wir nicht machen. Dafür sind wir nicht in der Lage. Aber er ist in der Lage, weil er lebt. Als Jesus kurz vor der Gründung seiner Gemeinde in den Himmel gefahren ist, kurz vor Pfingsten, war es für alle Anwesenden ein bewegender Moment. Doch nahm er seinen Körper mit dem er viele gute Werke getan hat. Und doch wirkt er weiter sein Werk, indem er in den Menschen lebt, die sich für sein Wirken öffnen. Durch die Apostel hat Jesus uns gesagt, dass wir jetzt sein Körper sind. Seine Hände, seine Füße, seine Stimme, einfach sein Leib, sein Körper. Und er will weiter sein Reich ausbauen. Er will, dass Menschen ihn erkennen, wenn sie uns sehen. Einen anderen Körper hat Jesus nicht auf dieser Erde, durch den er wirkt. Er will, dass wir fest im Glauben werden und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Wie wird man das? Von der ersten Gemeinde heißt es, dass in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 zum Beispiel lesen wir, Und sie blieben, die erste Gemeinde blieb täglich in der Lehre der Apostel. Was war das für eine Lehre? Ich sage es mit meinen eigenen Worten, erzähle ich es weiter. Und sie wurden bewundert von allen Einwohnern in Jerusalem. Und Gott wurde dadurch gepriesen. Auch wir sind dazu bestimmt, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Gott wird gelobt, wenn Jesus seine Werke in uns tut, durch uns tut. Was war dann die Lehre der Apostel, die das bewirkt hat, dass Menschen gewachsen sind und andere Menschen beachtet haben und Lob für Gott erzeugt haben? Im vierten Kapitel der Apostelgeschichte können wir nachlesen, was die Lehre der Apostel war. Da wurden nämlich die Apostel verhaftet und ihnen wurde strengstens verboten unter Strafe. Sie wurden sogar vorher ausgepeitscht und gesagt, die dürfen nicht mehr reden von diesem Jesus Christus. Das war die Lehre der Apostel. Um im Glauben voranzukommen, um im Glauben fest zu werden, ist das unumgänglich, Jesus besser kennenzulernen. In Epheser Kapitel 4, Verse 13 bis 15 lesen wir, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das hat Jesus mit uns vor, mit seiner Ernte. Er will nicht, dass wir so ein kleines, mickriges Pflänzchen bleiben. Er möchte, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir unsere Gemeinschaft mit ihm intensivieren, damit er in unser Leben wirken kann, dass er durch uns seine Werke wirken kann. Ich fasse zusammen. Jesus will, dass wir Erntedankfest feiern. Ein Fest feiern. Das ist die zweite Bedeutung. Die eigentliche Bedeutung in dem Wort von Erntedankfest. Am besten lässt es sich das Fest aber angehen, indem wir die doppelte Bedeutung beherzigen und verstehen und auf unser Leben anwenden. Ernte ist gut. Und von Gott für uns zum Konsumieren gegeben, zum Genießen. Doch lässt es sich besser feiern und konsumieren, wenn wir uns mit den Bedürftigen teilen. Danke sagen ist gut und anständig. Doch mehr als auf das eigene gute Benehmen zu achten, sollten wir auf den Gebenden schauen, der gerne gibt. Und nicht will, dass es uns in irgendetwas mangelt. Fest werden in der Erkenntnis seiner selbst bewirkt, dass wir Feste noch sinnvoller und ungetrübter feiern können. Denn Jesus feiert gerne mit uns mit. Amen.